liebe Gemeinde, seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Mit diesem Wochenspruch begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserem Gottesdienst. Der heutige Sonntag trägt den Namen Estomihi. Er ist der letzte Sonntag vor der Passionszeit und steht im Zeichen der Leidensankündigung und der Nachfolge Jesu. Nach Markus 8, Vers 31 sagt Jesus erstmals sein Leiden voraus. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden. Seinen Namen hat der Sonntag Estomihi von Psalm 31, Vers 3. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Sei mir, heißt auf Lateinisch Estomihi. Der heutige Sonntag steht allerdings auch im Zeichen des Leides, das durch den Krieg in der Ukraine hervorgerufen wird. Wir verabscheuen und verurteilen diese Gewalt und feiern diesen Gottesdienst deshalb ausdrücklich als Gottesdienst des Friedens. Die Predigt und die Lieder stellen die Bitte um Frieden in den Mittelpunkt. Wir singen nun das erste Lied. Es heißt Gott des Himmels und der Erden. Sie finden es im Liederbuch unter der Nummer 431.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Liebe Gemeinde, wir haben es schon gehört, heute ist der Sonntag vor der Passionszeit. die Leidenszeit. Und in der Leidenszeit jubelt man in der Regel nicht. Deshalb entfällt auch ab heute das Halleluja, was die Gemeinde singt. Also wundern Sie sich nicht, das Halleluja entfällt bis Ostern. Uns fehlen teilweise die Worte für das, was passiert ist in der letzten Woche. Und so wollen wir in diesem Gottesdienst mit dem Schwerpunkt Frieden und Nachfolge uns auch Worten leihen bei den Generationen, die vor uns gelebt haben. Und so unserer Sprachlosigkeit doch Worte geben. Und so beten wir gemeinsam einen Psalmtext. Ich bitte Sie, in dem Liederbuch vorne die Seite 43 aufzuschlagen. Auf Seite 43 unter dem ersten Fettgedruckten beginnt ein Psalm, der an Psalm 27 angelehnt ist. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten?
Wenn Menschen kommen und Böses reden, mein Gott, dann habe ich Angst.
Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen?
Wenn Menschen kommen und mich bedrängen, mein Gott, dann fürchte ich mich.
Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und erhöre mich.
Du bist meine Hilfe, Herr, verlass mich nicht.
Du hältst deine Hand über mir, lass mich nicht allein.
Herr, weise mir deinen Weg und leite mich ein Leben lang.
Gott, es ist wieder Krieg in Europa. Russland hat die Ukraine angegriffen. Bomben fallen, Menschen sterben. Wir sind fassungslos. Uns fehlen die Worte und wir fühlen uns hilflos. Darum beten wir. Alles, was uns Angst macht, das bringen wir vor dich. Unser Weltbild vom friedlichen Europa ist aus den Fugen geraten. Und wir sind nur noch entsetzt. Erst Corona, dann die Hochwasserkatastrophe und andere Unwetter und nun noch ein Krieg, gar nicht so weit weg, angezettelt von Putin, der die Ukraine mit Krieg überzieht und uns allen Angst macht mit seinen Drohungen. Gott, so viele Menschen sind mürbe geworden und die Nerven liegen blank. Und wir denken, es reicht. Und so rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Und bekennen dir unsere engen Grenzen. Als Gnadenzusage gilt heute eine Bitte aus Psalm 25, Vers 20, wo es heißt, lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich vertraue auf dich. Als nächstes liturgisches Stück singen wir aus dem Liederbuch die Nummer 263 und wir singen es dreimal hintereinander, aber nicht als Kanon.
Thank you.
lese einen Text von Dietrich Bonhoeffer, nach dem diese Kirche benannt ist. Er hat ihn 1943 innerhalb eines längeren Textes geschrieben, unter dem Titel »Nach 10 Jahren«, gemeint war damals 10 Jahre nach der Machtergreifung von Adolf Hitler. Bonhoeffer hat geschrieben, »Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Soweit der Bonhoeffer-Text. Und nun hören wir die Lesung aus dem Römerbrief, Römer 3, 10 bis 18. Und ich bitte Sie, sich dazu zu erheben, wenn es möglich ist.
Keiner hat Einsicht und fragt nach Gott. Alle haben sie den rechten Weg verlassen und sind unbrauchbar geworden. Niemand ist da, der Gutes tut. Kein einziger. Ihre Kehle ist ein offenes Grab und mit ihrer Zunge formen sie Lügen. Schlangengift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voller Flüchte und Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell, wenn es darum geht, Blut zu vergießen. Sie hinterlassen Verwüstung und Elend. Und was zum Frieden führt, kennen sie nicht. Von Gottes Furcht wissen sie nicht. Halleluja! Hilf uns Gott, unser Retter. Die Ehre deines Namens steht auf dem Spiel. Halleluja!
Wir bekennen unseren christlichen Glauben auf das Wort Gottes hin. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Als nächstes Lied singen wir 271, 1 bis 3. Gib uns Frieden.
Oh,
Der Herr segne unser Hören und Reden, unser Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, es geht auf Karfreitag zu. Estu mihi. Sonntag vor der Passionszeit. Es geht ums Leiden. Und Leiden haben wir auch in den letzten 3 Tagen genug erlebt. In den Medien, in den Zeitungen, überall verfolgen uns diese Bilder von einem zerbombten Hochhaus, von Bomben, von Menschen, die auf der Flucht sind, und das nur 1200 Kilometer ungefähr von hier. Es ist unfassbar. In dieser heutigen Welt wird so viel gelitten. Es gab auch vorher Kriege, die haben uns nicht so beschäftigt, weil sie weiter weg waren. Aber es ist eine Corona-Pandemie mit vielen Kranken und Toten, die Verwerfungen innerhalb unserer Gesellschaft, oft hin bis in die Familien und Freundschaften. Jetzt auch noch einen Krieg in Europa, der uns Angst macht. Und wir hatten in Deutschland so lange Frieden. Ich bin auch nach dem Krieg geboren, sodass es für die Jüngeren wenigstens, oder relativ Jungen, so selbstverständlich war, im Frieden und im Wohlstand zu leben. Andere Nationen, auch die Ukrainer, haben sich dieses erkämpfen müssen. Deshalb verteidigen sie sich auch so vehement. Ist wie David und Goliath, klein gegen groß. Vielleicht haben wir das alles als zu selbstverständlich angesehen in den letzten Jahren. Ich konnte mir bis vor einer Woche nicht vorstellen, dass ein europäisches Land das andere mit Bomben überzieht und jetzt sogar mit schlimmsten Waffen droht. Ein gekränkter, berechnender Autokrat, der sich ein Denkmal setzen will, versetzt die Welt in Angst und Schrecken. Und als ich den heutigen Predigttext gelesen habe, der vorgegeben war, habe ich mich gefragt, wie und wo Putin, der übrigens auch getauft ist und sich damit Christ nennen darf oder Christ nennt, russisch-orthodox, wo Putin eigentlich solchen Schaden an seiner Seele genommen hat, dass er so agiert, wie er es jetzt tut. Der Predigttext ist ziemlich hart. Es geht um eine Auseinandersetzung. Und da geht es richtig zur Sache zwischen Jesus und Petrus. Wir haben ja gerne den lieben Jesus, den lieben Gott. Aber hier tritt Jesus ganz anders auf. Ich lese Markus 8, die Verse 31 bis 38. Und er, Jesus, fing an, sie zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den Hohepriestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren, zu widersprechen. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte den Petrus und sprach: Geh hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach? Denn wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's behalten. Denn was hilft es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Das ist der Predigttext. Also ein ganz anderer Jesus, wie wir ihn sonst gerne sehen. Geh hinter mich, du Satan. Das hat er zu dem Petrus gesagt. Das muss man sich mal vorstellen. Also es geht um die Welt des Gottessohnes und seine Nachfolger und Nachfolgerinnen damals. Es ist eine Welt, in der die Macht der Liebe Gottes zu den Menschen die Kraft des Friedens und der Versöhnung im Mittelpunkt stehen und nicht die mit Waffengewalt erzwungene Macht von damaligen Kaisern, die sich ja auch wie ein Gott verehren ließen. Dafür sind alle Mächtigen anfällig, sich auf den Sockel zu stellen und sich fast wie ein Gott verehren zu lassen und huldigen zu lassen, Leute antanzen zu lassen und abzukanzeln. Und dennoch ist das damals auch keine Welt, in der Jesus gelebt hat, in der alles heil und schön gewesen wäre. Und das erlebt auch der Jünger Petrus. Mit barschen Worten bringt Jesus den Petrus zum Schweigen, als dieser ihm ähnlich harsch zu widersprechen versucht. Denn Petrus will das nicht hören und nicht wahrhaben, was Jesus da sagt. Es wird gesagt, Jesus redet frei und offen von seinem Tod. Das will Petrus nicht hören. Das ist so erschreckend ehrlich, dass er sagt, Jesus sagt, die großen Religionsvertreter am Tempel in Jerusalem und in den Synagogen des Landes und auch die Hohepriester und Schriftgelehrten, das ist eigentlich alle, die was zu sagen haben in der damaligen Jerusalemer Welt, alle Wichtigen, die wollen mir ans Leder und ich werde sterben. Und sie werden meinen Reden von Gott nicht länger dulden, denn ich bin denen unbequem. Sie werden mich töten. Diesem schrecklichen Szenario will Petrus eine Absage erteilen. Nicht doch, ruft er sozusagen dazwischen. Er will Jesus beschützen und er will eben nicht, dass sein geliebter Lehrer und Freund, mit dem er unterwegs war, dass er stirbt, nur weil politische und geistliche Führer ihre Macht bedroht sehen. Er will nicht, dass einer, der so vielen Menschen geholfen hat, und den Menschen das Reich Gottes sichtbar gemacht hat, dafür auch noch sterben muss. Das findet er ungerecht. Wofür sollte das gut sein? Er kann keinen Sinn darin sehen, dass ein Unschuldiger leidet. Das können wir doch alle sicher gut verstehen, also ich jedenfalls. Diese Sicht kommt mir auch bekannt vor. Gerade vor dem Hintergrund, dass bis heute so unendlich viele Menschen unschuldig leiden. Auf der ganzen Welt, aus den verschiedensten Gründen. Und viele davon werden Opfer brutaler Machtpolitik. Der Blick heute geht in die Ukraine und nach Russland, aber auch in China, Syrien, Mali und noch ganz woanders, wo wir vielleicht gar nicht davon erfahren, gibt es Machthaber, die niemand neben oder über sich dulden. Sie entscheiden über Leben und Tod unzähliger Menschen, die nicht in ihr politisches Bild und in ihre Pläne passen, das ist wie einst die römischen Kaiser zur Zeit des Evangelisten Markus und seiner Gemeinde. Haben denn die Menschen nichts gelernt? Aus dem ganzen Leid, aus der ganzen Gewalt. Es scheint in uns drin zu stecken, dass wir das nicht hinbekommen, friedlich miteinander zu leben. Dauerhaft. Es geht um die Frage, wie geht man mit Macht um? Jesus hat es vorgelebt, dass man anders mit Macht umgehen kann. Und dem Evangelisten Markus, der das hier aufgeschrieben hat, dem geht es darum, seiner Gemeinde und uns 2000 Jahre später den Weg Jesu so radikal und klar vor Augen zu stellen, wie nur möglich. Und vielleicht steht der Petrus ja stellvertretend für uns. Petrus, der sich ehrlich um Jesus sorgt, er hat die besten Absichten, der kann diesen Weg nicht verstehen. Er denkt als Mensch und als Freund, ganz menschlich. Und deshalb weist Jesus ihn auch so extrem in die Schranken, weil er weiß, dass die menschlichen Gedanken nicht immer zum Ziel führen. Es geht um Gott. Jesus ist Gottes Sohn und er hat ganz andere Gedanken. Gott hat andere Pläne, die wir nicht kennen. Petrus weiß nicht, was göttlich ist. Woher soll er auch? Deshalb weist Jesus den Petrus so harsch hinter sich. Und wenn er ihn hinter sich verweist, heißt das ja, du guckst dann mit mir in die gleiche Richtung. Du stehst mir nicht gegenüber. Du guckst mit mir dann in die gleiche Richtung auf dem Weg, den ich gehen muss. Und er stellt den Petrus sozusagen wieder in seine Nachfolge. Er folgt ihm dann nach. Und dieser Weg Jesu ist sein Weg dann nach Jerusalem, den Gott ihm weist. Auch Jesus hatte Angst. Er hat da klar drüber gesprochen. Hat um Gebete gebeten von den Jüngern. Und hat auch gesagt später, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Auch da ganz menschlich, aber er geht diesen Weg, weil er weiß, es ist Gottes Weg. Und Jesus ist immer diesen göttlichen Weg der Gewaltlosigkeit gegangen, der ihm vorgegeben war. Und er hat aber unter der Gewalt der Menschen dann massiv gelitten. Damals waren es die Römer. Er ist den Weg der Liebe gegangen. Und genau deshalb ist dieser Weg, der in seinen Tod führt, nicht sinnlos. Auch wenn die Jünger das damals überhaupt nicht verstehen können. Und wir vielleicht heute ja auch noch nicht. Gerade darin liegt sein Sinn, darin, dass Jesus alles Leid, was ihm begegnet, dadurch mitträgt, bis heute, über die Zeit- und Raumgrenzen hinweg. Jesus ist genau dazu in die Welt gekommen, dass er diesen Weg geht, dass er nicht herrscht, sondern dient. Nichts kann ihn von diesem Weg abbringen. Jesus geht seinen Weg nach Jerusalem ans Kreuz, Passionszeit, wir bereiten uns jetzt darauf vor, Passion heißt ja Leiden. Er geht ans Kreuz, um uns von unseren Leiden auch mit zu erlösen und um den ewigen Tod zu überwinden. Nach 3 Tagen wird er auferstehen, das hat Jesus seinen Jüngern auch gesagt, aber auch das konnten die nicht glauben. Petrus scheint diese Botschaft nicht mehr gehört zu haben von der Auferstehung. Er war so in seinem Tunnel vom Denken, dass das nicht zu ihm durchgedrungen zu sein scheint. Zu bestürzt war er wohl über Jesu Reden von dem Sterben. Das Licht von Ostern, was ja schon so ein bisschen aufscheint am Horizont, das konnte Petrus nicht sehen. Er wurde von Jesus hart abgewiesen, das war er auch nicht gewöhnt. Er wurde sozusagen aus dem Weg geschoben und wieder in die Reihe hinter ihn gestellt. Damit hat er eine Chance, Jesus zu folgen. Es ist eine harte Schule, die Petrus da durchmacht. Und wenn wir die weitere Geschichte von Petrus angucken, so sehen wir, dass er noch viele Lehrstunden gebraucht hat, um zu begreifen und anzunehmen, was Gott mit Jesus für die Menschen dieser Welt und auch für uns vorhat und getan hat. Jesus ging diesen Weg und ließ sich durch nichts und niemanden abhalten. Er weicht der Konfrontation und dem Leid nicht aus. Er geht nach Jerusalem, dahin, wo ihn Leid, Gewalt und letztlich sein Tod erwarten. Nicht jubelnd, aber gehorsam. Und Jesus geht diesen Weg heute auch noch an der Seite aller, die in Kriegsgebieten oder in Familien oder wo auch immer unter Gewalt leiden und auch sterben. In Jesus teilt Gott Ohnmacht und Schwäche mit uns, weil er eben auch ganz Mensch war, auch ganz normale menschliche Gefühle hatte und auch Angst hatte. Das wird nicht verschwiegen, ganz Gott und ganz Mensch. Und Jesus lädt uns ein, diesen Weg mitzugehen, so wie er die Jüngerinnen und Jünger eingeladen hat, hinter ihm her nachzufolgen. Wenn wir diesen Weg mitgehen, heißt das, wir sollen uns für Frieden, Versöhnung und auch Bewahrung der Schöpfung einsetzen. Für ein friedliches Miteinander, ganz kompromisslos. Er hat sogar gesagt, das ist auch ein harter Satz, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Auch andere, die ihm nachgefolgt sind, die haben alle stehen und liegen lassen. Die Fischer haben die Boote und die Familien zurückgelassen, sind mit Jesus losgezogen. Das fanden auch nicht damals alle lustig. Die haben sich sehr gewundert. Aber man muss sich entscheiden, auf welcher Seite man steht. Die Menschen haben das versucht und versuchen das an vielen Stellen, auch innerhalb und außerhalb der Kirche. Sich einsetzen für Frieden und Gewaltlosigkeit. Das hat bis vor 5 Tagen noch unzählige Versuche gegeben, Putin auch umzustimmen, weitere Eskalationen zu verhindern. Er hat sie alle antanzen lassen, die Präsidenten und Ministerpräsidenten an dem langen Tisch. Die Bilder sind ja bekannt. Und doch hatte er schon seinen Befehl wahrscheinlich zum Einmarsch gegeben. Verlogen und hinterhältig ist das. Und die Friedensgebete weltweit sind deshalb trotzdem nicht vergeblich. Überall gehen Menschen auf die Straße, überall finden Friedensgebete statt, auch hier bei uns haben wir ja sofort dazu aufgerufen und was bleibt einem auch anderes übrig? Zu versuchen, der Sprachlosigkeit und dem Entsetzen Worte zu geben. Trotzdem, wir wissen es, der Krieg wurde begonnen und wir wissen nicht, wohin er führt. Und wir sehen wieder mal, wir Menschen haben es nicht in der Hand. Nicht beim Klimaschutz, nicht bei der Pandemie und jetzt auch wieder nicht, wenn es um Frieden und Krieg geht. Und deshalb wenden wir uns an Gott. Das kann man natürlich sagen, es ist ja einfach, nur zu beten, da tut sich ja nichts. Aber es geht nicht darum, nur zu beten, sondern auch insgesamt Frieden zu leben, da wo man ist, am kleinen Ort und das dann ausstrahlt, darauf zu hoffen. Jesus ist seinen Weg nach Jerusalem gegangen, um uns vom Leiden zu erlösen und um den ewigen Tod zu überwinden. Unser irdisches Leben, was mit dem Tod endet, hat sein Ziel bei Gott. Es ist hoffentlich noch weit hin, bis das soweit ist, aber wir wissen es nicht. Und weil das so ist, brauchen wir eigentlich, sage ich eigentlich, keine Angst haben in der Welt und vor dem Tod. Natürlich haben wir Angst vor dem Tod, das ist ja ganz normal. Aber wenn wir wissen, dass es gibt diesen Begriff der inneren Heimat bei Jesus, dass da Jesus auf uns wartet und wir da oben sozusagen eine zweite Heimat haben, dann relativiert sich so manches. Im Leid relativiert sich überhaupt manches. Wer krank ist, der denkt nicht mehr über seinen Haarschnitt nach. Wer auf der Flucht ist, muss alles zurücklassen, denkt nicht mehr über Computerprogramme oder sonst irgendwas nach, über die Arbeit. Dann geht es ums Überleben. Bei Jesus hat nicht gezählt, ob jemand durchsetzungsfähig und stark und mächtig ist, sondern ob jemand zugewandt ist. Und er hat gesagt, den glimmenden Docht werde ich nicht auslöschen und das geknickte Rohr auch nicht abbrechen. Also er hat sich den Schwachen und Zerbrechlichen zugewandt und ist an ihrer Seite gewesen. Liebe Gemeinde, wenn wir das ganz ernst nehmen, dann müssen wir diesem Weg folgen. Und das ist nicht leicht. Ich finde das nicht leicht. Vielleicht muss man manchmal auch trotzig sein, sich selbst gegenüber. Denn dieser Weg kann hineinführen in Schmerz, Unsicherheit und Konflikt. Wir geraten mit unserer Liebe und Fürsorge, mit den besten Absichten an unsere Grenzen. Petrus hatte auch gute Absichten. Er wollte Jesus beschützen, das hat nicht geklappt. Und das war auch eine falsche Absicht, aber das konnte er selbst noch nicht wissen. Und unsere Bemühungen um Frieden und Versöhnung, unsere menschlichen, die laufen oft ins Leere. Das haben wir jetzt gerade erlebt. Aber wir gehen diesen Weg ja nicht alleine, sondern wir folgen dem, der seinen Weg nach Jerusalem ans Kreuz gegangen ist, um uns von unserem Leiden zu erlösen und um den Tod zu überwinden. Wir sind mit dem unterwegs, der sein großes Ja zu uns Menschen und dieser Welt längst gesprochen hat und daran festhält. Und daran können auch alle Despoten dieser Welt nichts ändern. Gott sei Dank. Gott schenke uns Glauben, Kraft, Hoffnung und Zuversicht. Amen. Und der Friede Gottes, der alle unsere Vernunft überragt, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Und nun singen wir eine Friedenshymne, Lied Nummer 300, We Shall Overcome. wir die Abkündigung hören, möchte ich noch kurz mal sagen, was wir gesungen haben, weil ich weiß nicht, ob Sie alle des Englischen so mächtig sind. Wir werden es überwinden eines Tages, oh tief in meinem Herzen, glaube ich, wir werden es eines Tages überwinden. Wir werden Hand in Hand gehen, eines Tages. Wir werden in Frieden leben, eines Tages. Und die vierte Strophe, wir sind nicht ängstlich, wir haben keine Angst an diesem Tag.
Liebe Gemeinde, ich habe Folgendes abzukündigen. Der Präses der evangelischen Kirche im Rheinland hat alle Kirchengemeinden im Rheinland angeschrieben. Ich möchte diesen Brief jetzt vorlesen. Der Brief ist überschrieben mit dem Vers 15 aus Psalm 34. Halte dich fern vom Bösen und tue Gutes. Suche den Frieden und setze dich dafür ein. Liebe Schwestern und Brüder, mit Schrecken und Entsetzen müssen wir sehen, in Europa herrscht wieder Krieg. Trotz der intensiven diplomatischen Bemühungen auf politischer Ebene und der vielen Gebete in den Gemeinden hat sich die Logik der Gewalt durchgesetzt. Unter der Führung von Präsident Putin hat die Russische Föderation völkerrechtswidrig die Ukraine angegriffen. Dieser Krieg zerstört das Leben vieler Menschen. Unsere Gebete und Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine, die den verheerenden Gewaltakten ausgesetzt sind. Ohnmacht und Fassungslosigkeit treffen bei uns mitten hinein in die Zeit des Karnevals, die eigentlich im Zeichen der Ausgelassenheit und Freude stehen sollte. Diese Freude steht in diesem Jahr unter einem bitteren Vorzeichen. Wir bitten alle Gemeinden und Christinnen und Christen der evangelischen Kirche im Rheinland, lassen Sie nicht nach in Ihrem Gebet und Engagement für die Menschen in der Ukraine. Heute um 18 Uhr und am Freitag um 12 Uhr laden wir alle Gemeinden ein, gemeinsam ein hörbares Zeichen gegen den Krieg zu setzen. Bitte läuten Sie heute um 18 Uhr und oder am Freitag um 12 Uhr die Glocken ihrer Kirchen. Mit diesem Geläut verbindet sich ein Gebet des Friedens in dieser schrecklichen Zeit. Gott, wir sind erschrocken, ängstlich und wütend. Die Nachrichten aus der Ukraine und die Bilder von Krieg, Zerstörung und Flucht sind unbegreiflich, dunkel und bedrohlich. Wir sorgen uns, Gott, um die Menschen im Kriegsgebiet. Ihre Ängste können wir nur erahnen. Du kennst ihre Not. Schütze ihr Leben und schenke ihnen Zukunft. Wieder Krieg in Europa. Es fühlt sich an, als ob manches, was wir für sicher hielten, in sich zusammenbricht. Wir suchen nach etwas, an dem wir uns festhalten können. Du, unser Gott, hast uns versprochen, Berge mögen wohl weichen und Hügel wanken, aber meine Treue wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken. Lass deine tiefe Liebe in uns allen Kraft entfalten, dass der Himmel aufbricht, dass das Kleine aufblüht, dass die Erde sich wandelt. Schenk unserem Frieden Kraft im Kleinen wie im Großen. Amen. Wenn es Ihnen möglich ist, halten Sie gerne die Türen Ihrer Kirche für Gebet und Andacht offen. Die Menschen werden es uns als Kirche danken. Gott segne Sie und stärke Sie und alle, die auf dem Weg des Friedens sind und sich für Versöhnung einsetzen, besonders aber die Menschen in der Ukraine. Bleiben Sie gesegnet, trotzig und getrost, gerade und auch in diesen dunklen Tagen. Ihr Dr. Thorsten Latzel. Ich habe noch weiteres abzukündigen, und zwar die Termine. Der Männerkreis trifft sich im Gemeindezentrum Hellerhof Alle Männer sind herzlich eingeladen zu interessanten Gesprächen und zum geselligen Beisammensein. Der Termin ist am Dienstag, den 1. März um 20 Uhr. Der Bibelkreis der Frauen im Gemeindezentrum Hellerhof findet statt am Donnerstag, den 3. März, 9.30 Uhr. Auch hierzu herzliche Einladung. Am 5. März ist der Weltgebetstag. Herzliche Einladung auch dazu. Der Weltgebetstag hat das Thema Zukunftsplan Hoffnung. Wegen Corona feiern die evangelische und die katholische Gemeinde den Weltgebetstag in diesem Jahr getrennt. Gegenseitige Besuche der Veranstaltungen sind möglich. Termin Samstag, 5. März 22 um 16 Uhr im Gemeindezentrum Hellerhof. Dringend gesucht wird eine Unterkunft für eine junge Argentinierin, die ab kommenden Dienstag im Otto-Ohl-Haus der Diakonie einen Bundesfreiwilligendienst antritt. Wir würden uns sehr freuen, wenn der jungen Frau auch übergangsweise ein Zimmer in einer Familie oder in einer Wohngemeinschaft zeitnah angeboten würde. Träger des Dienstes ist die evangelische Arbeitsstelle für die Auslandsfreiwilligendienste, die eine Einrichtung der evangelischen Kirche im Rheinland ist. Bitte melden Sie sich im Gemeindebüro oder bei Frau Otto oder Herrn Hilbrands. Nun zu den Kollekten. Die Diakoniekollekte ist für die Unterstützung bedürftiger Menschen im Bereich unserer Gemeinde bestimmt. Die Kollekte am Ausgang ist bestimmt für die Hilfen für bedürftige Familien. In welcher Umgebung Kinder aufwachsen, hat ganz massiven Einfluss darauf, wie sie sich entwickeln. Kirche und Diakonie setzen sich für die Familien ein, die in besonderen sozialen Schwierigkeiten stecken, eben gerade zum Wohl dieser Kinder. Für die Kollekten des letzten Gottesdienstes wurden 306,46 € gegeben. Allen Geberinnen und Gebern herzlichen Dank. Gibt es noch etwas aus der Gemeinde bekannt zu geben? Das ist nicht so, dann fahren wir fort.
Zu den Fürbitten unserem Vater unser bitte ich Sie, wenn es möglich ist, sich zu erheben. Du Gott des Friedens, Zuversicht könnten wir gut brauchen. Wir schauen dahin, wo Krieg herrscht, und das Herz wird schwer. Wie kann es sein, dass Bosheit, List, Frechheit, Lügerei und Unvernunft so siegen? Dass Geltungssucht und Machtgier sich wieder mal durchsetzt? Ach Gott, wir wünschen uns, dass du eingreifst, damit Frieden wird, die Menschen wieder unbeschwert und voller Freude leben können. Es wird weiterhin um Frieden verhandelt und gibt denen Weisheit, die sich daran beteiligen. Sei bei den Menschen, die im Krieg leben. Wir denken besonders an die, die in der Ukraine sind, die um ihr Leben fürchten, aber auch in anderen Weltgebieten, die um ihr Leben fürchten müssen und um ihre Freiheit. Stehe den Verletzten bei und tröste die Hinterbliebenen der Getöteten. Lass alle, die auf der Flucht sind, eine sichere Zuflucht finden. Beschütze Kinder und Frauen vor sexueller Gewalt und lindere ihre Traumata. Schicke Putin Vernunft, Mitgefühl und Liebe, damit sein Herz erkennt, was er anrichtet und von dem Weg des Bösen ablässt. Wir erreichen ihn vielleicht nicht mehr, aber du hast Wege, die uns verschlossen sind. Bewahre uns davor, die Hoffnung zu verlieren und nimm uns die Angst. Du, Gott, bist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Das haben schon Psalmbeter gesagt und da schließen wir uns an. Sei du auch bei allen Kranken und Sterbenden. Und alles, wofür uns die Worte fehlen, das legen wir nun mit hinein in das Gebet, das dein Sohn Jesus die Menschen gelehrt hat. Wir beten gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich würde Sie bitten, stehen zu bleiben, und wir singen das Lied 91. Ich möchte allen bitten, allen danken am Ende dieses Gottesdienstes, die mitgewirkt haben. Herr Hader, Frau Zack, Tobias Kolb macht den Podcast. Frau Groß hat alles vorbereitet und auch Lektorinnen und Lektoren. Frau Kolb, Frau Assad, vielen Dank. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.